NDR Info. Themen des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Tag. Hier kümmern wir uns gleich um die Lage in Österreich, wo der Rechtsaußenpolitiker Kickl mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt wurde. Und auch den Wahlkampfauftakt von FDP und CSU werden wir beleuchten. Nicht nur in Deutschland, auch im Nachbarland Österreich ist Regierungskrise. Aber während bei uns schon klar ist, wie es weitergeht, da stand in Österreich lange Zeit überhaupt nichts fest. Denn erst platzten die Verhandlungen zwischen den Sozialdemokraten, den Konservativen und den liberalen Neos, weil die aus den Gesprächen ausgestiegen waren. Die verbliebenen zwei hielten nur einen Tag länger durch. Dann war auch zwischen SPÖ und ÖVP das Tischtuch zerschnitten. Der Bundespräsident hatte also noch eine Möglichkeit, die ihm politisch zwar zuwider ist, nämlich den Wahlsieger von der rechten FPÖ mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dieses Gespräch zwischen beiden war für heute angesetzt und vor der Tür gab es bereits Proteste. Silke Hane berichtet.
Alle zusammen gegen den Faschismus, alle zusammen!
Einige hundert Menschen hatten sich am Vormittag vor der Hofburg in Wien versammelt, dem Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten. Das Motto ihrer Demo: Herbert Kickl als Bundeskanzler verhindern.
Ich habe einfach Angst vor den Rückschritten, die uns erwarten könnten. Also was halt Österreich aufgebaut hat über die Jahrzehnte mit Gesundheitssystem, mit Rechtsstaat und so weiter.
Überall wird der Stift angesetzt werden, weil man ausgabenseitig sparen will.
Auf der anderen Seite waren aber auch Unterstützer der FPÖ auf den Ballhausplatz gekommen. Sowohl Gegner als auch Anhänger warteten auf eine Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der trat schließlich am späten Mittag vor die Öffentlichkeit.
Danke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und sich für unsere Demokratie interessieren.
So Van der Bellen zu den wartenden Journalisten, um dann den Auftrag zur Regierungsbildung an Herbert Kickl zu vergeben.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Die ÖVP hatte bereits gestern bekannt gegeben, dass sie zu Verhandlungen mit der Kickl-FPÖ nun doch bereit ist. Auch wenn sie im Wahlkampf stets das Gegenteil gesagt hat. Auch Van der Bellen machte heute keinen Hehl daraus, dass er sich die Entscheidung für den Auftrag an Kickl nicht leicht gemacht hat. Der Bundespräsident hat mehrfach angedeutet, das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren zu können. Eine Regierung brauche jedoch eine Mehrheit im Parlament, argumentierte er heute zum wiederholten Male.
Dabei kann ich, was die Zusammensetzung dieser Mehrheit betrifft, bestimmte Wünsche und Vorstellungen haben. Aber der Respekt vor dem Wählervotum gebietet es, dass der Bundespräsident die Mehrheit achtet, die sich im Nationalrat findet oder eben nicht findet.
Womit Van der Bellen auf die am Wochenende gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ angespielt haben dürfte. Ein Scheitern ist auch bei etwaigen Gesprächen zwischen FPÖ und ÖVP nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, analysiert der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Er sieht die Chancen für Blau-Schwarz bei 90%.
Auf Seiten der FPÖ ist die Wahrscheinlichkeit hoch, nicht nur, weil man Kanzlerpartei werden will, sondern weil die FPÖ weniger komplex und kompliziert strukturiert ist als ÖVP und SPÖ. Die ÖVP ist kompliziert organisiert, das haben wir gerade auch miterlebt, aber sie hat keine Alternativen und will mitregieren.
Auch inhaltlich gibt es viele Überschneidungen bei den Parteien, insbesondere in der Wirtschaftspolitik. Schwierig könnte das Themenfeld Außen- und Sicherheitspolitik werden, da die FPÖ anders als die ÖVP zum Beispiel gegen Russland-Sanktionen ist. Wann die Gespräche starten könnten, ist bisher offen. Die FPÖ wollte heute nicht öffentlich Stellung beziehen.
Jetzt also doch ein österreichischer Kanzler von der Rechtsaußenpartei FPÖ. Keiner wollte zwar freiwillig mit ihm regieren, aber alle anderen Optionen sind ja nun dahin. Also konnte Bundespräsident Van der Bellen wohl nicht anders, als ihm den Regierungsauftrag zu erteilen. Ich habe darüber mit dem Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch gesprochen von der Universität Salzburg. Hätte Van der Bellen denn noch eine andere Option gehabt?
Aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht. Das Problem beim Bundespräsidenten in Österreich, dass er zwar eine sehr große Machtfülle hat, aber auch verantwortlich ist dafür, dass eine funktionierende Regierung zustande kommt. Und wir wissen nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche der drei anderen Parteien, dass sie miteinander nicht können Und gleichzeitig wissen wir, gibt es Signale, dass zwei Parteien miteinander können. Das ist eben die Freiheitliche Partei, das ist die FPÖ, das ist auch die Konservativen, das ist die ÖVP. Und da sind dem Bundespräsidenten in gewisser Weise die Hände gebunden. Natürlich könnte der Bundespräsident auch versuchen, Neuwahlen anzustreben, aber die FPÖ liegt nach glaubwürdigen Umfragen derzeit bei über 35%, also deutlich stärker als noch bei der Wahl im September. Und da stellt sich nicht die Frage, was da gewonnen wäre. Gleichzeitig steht das Land vor sehr großen politischen und finanziellen Budgetproblemen. Es droht eventuell ein Defizitverfahren der Europäischen Union. Und vor diesem Hintergrund ist es schwierig, als Bundespräsident hier einfach einen anderen Kurs einzuschlagen. Letzter Punkt noch vielleicht dazu zu sagen, das ist auch ein bisschen die Schuld der ÖVP. Die FPÖ wurde eben von der ÖVP normalisiert als Partei. Das ist auch der Unterschied zu Deutschland. Und daher ist es auch sehr schwierig, heute Wählern und Wählerinnen zu erklären, warum man mit der FPÖ nicht könne.
Also die ÖVP hat ja sozusagen den Weg freigemacht, indem Parteichef und Kanzler Nehammer in sich zurückgezogen hat. Nun also FPÖ und ÖVP. Wird das denn klappen mit den beiden? Wie weit rechts wird dann die neue Regierung werden?
Ich gehe mal davon aus, wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass es klappt. Die ÖVP ist nicht eine sehr homogene Partei. Die ÖVP ist eine sehr heterogene Partei und unterschiedliche Flügel, unterschiedliche Gruppen in der ÖVP, bei den Konservativen, sind hier manchmal bestimmend und scheint sich das Bild mir zu erschließen, dass der Wirtschaftsflügel der ÖVP von vornherein eine Allianz mit der FPÖ anstrebte. Das hat man auch schon länger gehört und dass auch die Bundesländer, die ÖVP ist in den Bundesländern sehr stark aufgestellt, hat viele Landesregierungen. Dort ist sie auch in 5 Bundesländern in Koalitionen mit den Freiheitlichen. Dass aus Sicht der Landesverbände und aus Sicht der Wirtschaft diese Allianz favorisiert wird. Da gibt es andere in der ÖVP, die dem hier weniger offen stehen, aber aus deren Sicht ist es das. Weil die Landesregierungen brauchen die Finanzströme aus Wien, die brauchen die Regierungsbeteiligung auf der einen Seite und die Wirtschaft meint, sie muss sich hier wirtschaftlich anders aufstellen und kann das viel besser mit den Freiheitlichen, die deutlich weiter rechts positioniert sind, als mit den Sozialdemokraten, die eher aus ihrer Sicht, aus Sicht der Wirtschaft ein Belastungsprogramm beschlossen hätten. Und ich glaube, diese beiden Teile sind momentan tonangebend und die werden auch dafür sorgen, dass es zu einem Abschluss kommt. Da gibt es aber noch Hürden und die Hürden sind sicher Europa, Außenpolitik, ja. Demokratiepolitik und andere Faktoren.
Genau. Aber was ist denn an den Gerüchten dran, dass bei der ÖVP möglicherweise die Wiederauferstehung von Sebastian Kurz bevorsteht?
Ja, das kann man schon erklären. Das könnte folgendes Szenario sein. Der jetzige neue Parteichef der ÖVP, der Herr Stocker, ist jetzt nicht der, mit dem man wahrscheinlich in die nächsten Wahlen gehen wird. Er ist eher am Ende seiner politischen Karriere, war lange Zeit Generalsekretär, also war jemand Mann im Hintergrund, der so das Grobe erledigen musste und ist sicher nicht die Galionsfigur, mit der man jetzt in Wahlen geht. Sondern er gilt eher so als interimistische Person, aber jetzt nicht interimistisch im Sinne die nächsten 2 Wochen, sondern schon mittelfristig. Und da könnte man sich ein Szenario vorstellen, die ÖVP geht jetzt in eine Koalition mit den Freiheitlichen, vielleicht für 1-2 Jahre. Und dann könnte man eventuell in Neuwahlen gehen, indem man jemanden zurückbringt, der dann in veränderten Umständen, in einer Zeit, wo Donald Trump die USA regiert, vielleicht hier für Österreich sehr attraktiv sein könnte. Sebastian Kurz hat diese Verbindung zum amerikanischen Präsidenten, hat sich auch immer sehr positiv über ihn geäußert. Und da könnte man eine Erzählung präsentieren, dass das unter geänderten Voraussetzungen sicher eine Möglichkeit wäre. Und Sebastian Kurz wäre trotz aller Kritik und trotz aller Probleme, also ein sehr guter Kommunikator, sicher eine Person, mit der die ÖVP eher in einen Wahlkampf ziehen könnte, als mit dem aktuellen Herrn Stocker. Und jetzt, glaube ich, ist das zu kurzfristig. Das würde auch bei der Bevölkerung nicht gut ankommen, aber mittelfristig könnte das noch eine Option sein.
Die Einschätzungen des österreichischen Politikwissenschaftlers Reinhard Heinisch. Die FPÖ soll also in Österreich die Regierungsbildung vorantreiben. Ein Kanzler der FPÖ, das ist in etwa so, als ob die AfD in Deutschland den Kanzler stellen würde. Nun sind die Verhältnisse bei uns andere. Die AfD ist, zumindest im Bund, nicht stärkste Kraft und in den Umfragen noch weit vom derzeitigen Spitzenplatz der Union entfernt. Dennoch werden die Nachrichten aus Wien im politischen Berlin genau beobachtet. Dietrich Karl Meurer.
Aufmerksam verfolgt die Bundespolitik die Schlagzeilen aus Wien. Natürlich blicke man mit großem Interesse auf die Entwicklungen in Österreich, antwortet Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf die Frage von Journalisten. Und doch bleibt er erwartungsgemäß diplomatisch.
Da gehört es sich auch, dass wir diese Vorgänge, die es dort, die sich vollziehen, sich erstmal vollziehen lassen müssen. Und zum Zweiten, dass wir sie zur Kenntnis nehmen, aber nicht kommentieren. So gehört sich das in guter Nachbarschaft.
Trotz guter Nachbarschaft nicht ganz so zurückhaltend äußert sich der Vizekanzler und grüne Spitzenkandidat für die Bundestagswahlen Robert Habeck. Im Deutschlandfunk wertet er den gescheiterten Versuch von konservativer ÖVP, Sozialdemokraten und Liberalen, eine Dreierkoalition zu bilden, als Mahnung an die Parteien der Mitte in Deutschland.
Der Blick nach Österreich, einem Land, das uns ja in der politischen Kultur nicht so weit entfernt ist, zeigt, was passiert, wenn man danach nicht mehr bündnisfähig ist.
Habeck geht davon aus, dass sich in Deutschland die Parteien im Wahlkampf reiben werden, sagen, was sie wollen und was die anderen anders machen. Auch er werde das tun.
Aber am Ende muss ja eine Regierung gebildet werden.
Bei der CSU weist man dies zurück. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, erwidert:
Wenn Herr Habeck meint, er könnte dann heute formulieren als Ergebnis der Beobachtung der Situation in Österreich, jeder müsse mit jedem können, dann ist das schlichtweg der falsche Schluss.
Dobrindt nennt Österreich ein Warnsignal. Es gelte, in Deutschland für einen Politikwechsel zu sorgen.
Ansonsten besteht auch die Gefahr, dass radikale Parteien weiter wachsen.
Bei den deutschen Sozialdemokraten zeigt man auf die konservative ÖVP, die zu Gesprächen mit der FPÖ bereit ist. Die ÖVP mache sich zum Steigbügelhalter der Rechtspopulisten. Achim Post, einer der 5 stellvertretenden SPD-Parteichefs, fordert von der CDU eine klare Abgrenzung von den österreichischen Konservativen. Dass die rechte FPÖ nun doch den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hat, bejubelt man bei der AfD. Co-Parteichef Tino Chrupalla kommentiert:
Die FPÖ hat in Österreich die Wahl gewonnen, deswegen ist es auch gut so, dass die stärkste Partei jetzt einen Regierungsauftrag erhält, um eine Regierung zu bilden. Ich denke, das ist das wichtigste Zeichen auch für die Demokratie.
Auch bei der AfD schielt man auf die ÖVP und ihre Gesprächsbereitschaft mit der FPÖ. Die dortige Brandmauer sei krachend gefallen.
Das ist so toll, das ist so hervorragend und zeigt, was in Europa möglich ist und wie schnell sich der Wind ändern kann.
Frohlockt der Chef der AfD-Bundestagsfraktion Bernd Baumann in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video und twittert eine Chance für seine Partei in Deutschland.
Keine 8 Wochen mehr, dann können wir einen neuen Bundestag wählen und deshalb haben die politischen Parteien jetzt den Turbo eingelegt und auf Wahlkampf umgeschaltet, was ja bei dem Winterwetter gar nicht so einfach ist, auf der Straße und auf den Marktplätzen. Und so kommen die traditionellen Parteiveranstaltungen zum Jahresbeginn ja gerade recht. Heute am 6. Januar ist der Tag, an dem sich die Freien Demokraten zu ihrem Dreikönigstreffen einfinden. In diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen, denn Parteichef Lindner muss versuchen, seiner Partei wieder Zuversicht einzuflößen, angesichts von Umfragewerten, die die FDP deutlich unter 5% sehen. Martin Polanski aus Stuttgart.
Auftritt Christian Lindner. Die Reihen in der Stuttgarter Staatsoper sind gut gefüllt mit FDP-Mitgliedern und Funktionsträgern. Dreikönigstreffen der Partei. Ein Treffen im Zeichen des beginnenden Bundestagswahlkampfes. Alle Augen sind auf den Parteichef gerichtet.
Verehrte Anwesende, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Christian Lindner. Ich bin noch 45 Jahre alt und offensichtlich der schlimmste Albtraum des linksgrünen Mainstreams in Deutschland.
Damit versucht Lindner, den Ton zu setzen. Selbstvergewisserung, Attacke, Wahlkampfmodus.
Mögen wir fehlbar, mögen wir umstritten und bekämpft sein. Die Freien Demokraten waren, bleiben und werden immer die einzige Stimme der Freiheit in Deutschland, die einzige Partei des Liberalismus in unserem Land sein.
Selbstbewusstsein kann die FDP gut gebrauchen. Rund 7 Wochen vor der Bundestagswahl muss die Partei um den Wiedereinzug ins Parlament fürchten. Nach gut 3 Jahren Ampelkoalition, dem verkorksten Ampelaus und Gedankenspielen des FDP-Chefs zu Milei und Musk und was Deutschland von den beiden Radikallibertären lernen könnte. Bei nur 3-4% liegt die FDP derzeit in den Umfragen. Christian Lindner über seinen Kurs.
Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass wir es zum Ampel aus haben kommen lassen. Was ich bedauere, ist, dass wir nicht vorher mehr Konsequenz in einzelnen Fragen hatten.
Das sehen wohl auch viele in der Partei so. Nicht das Ampel aus war das Problem, sondern eher das lange Festhalten an dem Bündnis. Umso mehr wollen die Liberalen im Wahlkampf nun ihre Kernthemen nach vorne stellen. Steuersenkungen für Beschäftigte und Betriebe, weniger Staat und das Versprechen einer Wirtschaftswende. Es gehe um eine Richtungsentscheidung. Und Lindner will die Unionsparteien CDU und CSU dazu bringen, auf ein Bündnis mit den Liberalen zu setzen.
Die CDU-CSU nimmt in Koalitionen immer die Farbe ihrer Koalitionspartner an. Sie ist ein politisches Chamäleon und Gelb täte Deutschland gut, jedenfalls besser als Rot und Grün.
Allerdings derzeit geben die Umfragen Schwarz-Gelb nicht her. Entsprechend zurückhaltend reagiert die Union bislang auf das Werben der FDP. Die schwachen Umfragewerte als Belastung. FDP-Generalsekretär Marco Buschmann beschwört die Trendwende.
Machen wir diese Dreikönigskundgebung zum Ausgangspunkt für eine phänomenale Aufholjagd und holen Ergebnisse, die weder wir noch andere uns zutrauen. Ich finde, das ist genau der richtige Neujahrsvorsatz für diese Dreikönigskundgebung, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Alles lässt sich ändern, lautet der Wahlkampfslogan der FDP, der auch über der Bühne der Stuttgarter Staatsoper leuchtet. Lust auf was Neues soll das machen, Optimismus ausstrahlen, aber es klingt auch ein bisschen wie Selbstbeschwörung.
Es geht um alles und deshalb gilt für uns jetzt erst recht.
7 Wochen bleiben der FDP bis zur Bundestagswahl. Parteichef Christian Lindner ist es beim Dreikönigstreffen zumindest gelungen, die Zuversicht in der eigenen Partei zu stärken.
NDR Info. Die Meinung.
Die FDP und der Auftakt zum Wahlkampf. Dazu hat Hans-Joachim Viehweger folgende Meinung.
Man ist versucht, an den alten Sponti-Spruch zu denken. Du hast keine Chance, nutze sie. Schließlich sehen die Umfragen für die FDP alles andere als rosig aus. Doch Christian Lindner reagiert darauf beinahe schon trotzig. Der Wahlkampf sei nicht dafür da, Umfragen zu bestätigen, sondern Umfragen zu drehen. Dabei setzt seine Partei alles auf eine Karte, auf die Person Lindner und auf das Thema Wirtschaft. Eine riskante Strategie, aber in der aktuellen Situation alternativlos. Denn niemand steht derzeit so sehr für die FDP wie eben Christian Lindner. Nicht nur wegen seiner rhetorischen Fähigkeiten, sondern auch, weil er mit der Forderung nach einer Wirtschaftswende bereits vor einem Jahr die Stimmung in seiner Partei getroffen hat, die im Lauf der Regierungszeit immer ampelkritischer geworden ist. Deshalb nehmen ihm in der eigenen Partei nur die wenigsten die Überlegungen zum Ampelbruch übel, eher schon, dass das Ende der Ampel so spät kam. Das Risiko der All-In-Kampagne liegt darin, dass Lindner immer mal wieder ins Plakative abgleitet. Man denke nur an seine Forderung, Deutschland müsse ein bisschen mehr Milley, ein bisschen mehr Musk wagen. Mit solchen Äußerungen gewinnt Lindner zwar Aufmerksamkeit, was in einer Zeit mit 5 Kanzlerkandidaten sicher notwendig ist, aber leider hat sich Elon Musk für Lindners Worte nicht mit einer Wahlempfehlung für die FDP, sondern für die AfD bedankt. Und Lindner muss nun zurückrudern, indem er zwischen der unternehmerischen Gestaltungskraft des Tesla-Gründers und dessen mangelndem politischen Urteilsvermögen unterscheidet. Der Hang Lindners zum Lauten, der Hang zum Plakativen mag in eine Zeit der Polarisierung passen, aber passt er auch zur FDP und der von ihr propagierten Wirtschaftswende? Dennoch sollte man die Liberalen nicht vorschnell abschreiben. Denn bei allen Debatten um D-Day-Papiere und plakative Äußerungen, am Ende wird die Frage, wie die künftige Wirtschaftspolitik aussehen soll, diese Wahlen entscheiden. Denn Deutschland darf nicht so weitermachen wie bisher, nicht so wie die Ampel mit einem Kanzler an der Spitze, der die Krise lange überhaupt nicht wahrhaben wollte, aber auch nicht so wie die Große Koalition zuvor, von der am Ende keinerlei Initiative mehr ausging. Hier kann die FDP punkten, mit ihrer Erinnerung daran, dass ein Land erstmal etwas erwirtschaften muss, bevor man sich ans Verteilen machen kann, und mit ihrer Mahnung, dass sich Finanzpolitik nicht nur darum drehen kann, wie man mehr Schulden macht. So etwas ist letztlich noch unseriöser als manches unbedachte Wort aus dem Mund von Christian Lindner.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger. So viel also zur FDP und ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart. Und das ist so alljährlich wie auch das Treffen der CSU im Kloster Seeon. Dorthin hat sich heute die CSU-Spitze zur Klausur zurückgezogen. Und auch hier gibt die nahe Bundestagswahl die Themen vor. Uli Haug ist vor Ort und ihn habe ich gefragt, womit sollen denn die Wähler nun überzeugt werden, bei der CSU ihr Kreuzchen zu machen?
Im Endeffekt sind es drei zentrale Themen: Wirtschaft, Migration und innere Sicherheit. Das seien Kernthemen der Union, sagt Parteichef Söder. Und die will man eben auch im Wahlkampf bespielen. Zum einen geht es eben in der Wirtschaft vor allem auch darum, sie wieder ins Laufen zu bekommen. Beispielsweise, indem man eben die Unternehmenssteuern senkt. Und auf der anderen Seite aber auch die Pendlerpauschale erhöht, eben für Pendler und für Menschen, die vor allem auf dem Land leben. Das sind Forderungen im Bereich der Wirtschaft, was das Thema Migration angeht. Da sagt die CSU, es müsse zu einem Politikwechsel kommen. Man muss eben einen Knallhartkurs in der Asylpolitik fahren. Das heißt, eben sollen beispielsweise Straftäter nach Syrien und Afghanistan abgeschoben werden. Und darüber hinausgehend will man eben die Gesetze, die bestehen, strikter anwenden als bislang geplant. Und man will, wenn man an der Regierung ist, auch möglichst an den Grenzen zurückweisen.
Knallhartkurs, Zurückweisung, ist das nicht der Sound der AfD?
Ja, das ist die große Gefahr, insbesondere bei diesem Migrationsthema, weil eben beispielsweise Politikwissenschaftler in ihren Studien auch immer zu dem Ergebnis kommen, das ist ein Thema, das die AfD äußerst erfolgreich bespielt. Und da will die Union, da will vor allem die CSU eben diesen Spagat schaffen. Auf der einen Seite das Thema nicht der AfD überlassen, auf der anderen Seite aber auch Dinge fordern, die dann umsetzbar sind. Und da wird es eben schwierig. Es gibt viele Experten, die eben bei manchen Punkten durchaus rechtliche Probleme sehen. Also beispielsweise bei den Zurückweisungen, da könnte es europarechtliche Probleme geben. Aber nichtsdestotrotz ist eben aus Sicht der CSU das alles nötig, um beim Thema Migration sozusagen dem Wählerwillen nachzukommen.
Eine Regierungsoption für die Union, die kann es ja, so stark sie auch im Moment in den Umfragen auch ist, ja nur in Koalition mindestens mit einer weiteren Partei geben. Dass die Grünen nicht dabei sind, ist einigermaßen klar, wenn man die CSU betrachtet. Aber bislang klang das bei Söder ja kategorisch nach, auf gar keinen Fall mit denen. Hat sich das geändert?
Es sind wirklich Nuancen. Also heute hat er auch wieder ziemlich stark polarisiert, würde ich sagen, mit Blick auf Robert Habeck und den grünen Kanzlerkandidaten. Der sei eben inkompetent, war eine der Sätze, die er gesagt hat. Und ein weiterer ist dann, wer grün wählt, gibt seine Stimme der künftigen Opposition. Je nachdem, wie man das Ganze interpretiert, war es heute aus meiner Sicht wieder etwas zurückhaltender, was diese grundsätzliche Ablehnung gegen die Grünen angeht. Die CDU und Kanzlerkandidat Merz will sich ja zumindest ein Türchen offen lassen, weil, Sie haben es angesprochen, ist klar, man braucht einen Koalitionspartner. Und wenn es dann nur noch die SPD sein kann, kann die natürlich dann in Koalitionsverhandlungen entsprechend den Preis hochtreiben. Und das will insbesondere eben ein Friedrich Merz verhindern.
Der CSU-Parteichef hat ja gesagt, man will so stark wie irgend möglich werden. Ihm sitzt aber auch das neue Wahlrecht im Nacken. Da droht ja der Verlust von Direktmandaten unter Umständen. War das Thema in Seeon?
Das war hier bei den Statements kein explizites Thema, aber das schwingt natürlich mit. Und das erklärt auch in Teilen diese große Abneigung gegen die Grünen hier in Bayern. Die ist sehr verfestigt, insbesondere auch in der Fläche, auf dem Land. Und deswegen befürchtet die CSU eben unter anderem, dass die Freien Wähler und Hubert Aiwanger sind sehr stark, dass die möglicherweise über 3 Direktmandate in den Bundestag einziehen könnten. Damit wäre dieses Alleinstellungsmerkmal der CSU sozusagen, allein die Interessen Bayerns zu vertreten, gefährdet. Und deswegen, das ist ein Grund, stellt man sich eben so vehement gegen die Grünen. Und ein weiterer Grund, wo man eben bei der Bevölkerung punkten will, ist, dass man sehr frühzeitig das Bundeslandwirtschaftsministerium für sich beansprucht hat, im Falle eines Wahlsieges, und dass man es eben auch mit einem Funktionär besetzen will, nämlich mit dem Vorsitzenden des Bayerischen Bauernverbandes.
Uli Haug von der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon.